Herr Bergholz, was haben Sie Ihr ganzes Berufsleben über gemacht? Womit haben Sie sich Ihr Berufsleben über beschäftigt?
Ist eine längere Geschichte. Ich versuche, sich nicht kurz zu fassen. Also ich habe, bis ich 35 war, an der Universität Göttingen und in Dänemark und in Oxford geforscht in der Halbleiterphysik. Und dann habe ich doch beschlossen, Industrietätigkeit ist für mich eher interessant. Habe dann auch sehr schnell eine Stelle bei der Firma Siemens in dem Mikroelektronikbereich gefunden. Das war für mich auch insofern sehr interessant, weil das war die Zeit des sogenannten Megaprojektes, wo die Firma Siemens im Mikroelektronikbereich aufholen wollte und auf den Stand der Technik kommen wollte. Vorher war das vielleicht mal ein bisschen verschlafen worden. Ja, das war also das Beste, was ich hätte tun können, und da bin ich 17 Jahre dabei geblieben. Ich habe da die verschiedensten Sachen gemacht, unter anderem sehr oft bei der Problemlösung geholfen. Was heißt, ich sichte Daten, ich muss mich in das Problem reindenken, Daten auswerten, versuchen zu verstehen, nicht nur, sagen wir mal, auf technischer Ebene, sondern auch auf logistischer Ebene und anderen Dingen. Industrie, Produktion ist ja ein bisschen was anderes als nur forschen oder nur produzieren. Und war dann, denke ich, da recht erfolgreich. Insbesondere wurde ich dann, obwohl ich in München und zeitweise auch in Regensburg stationiert war, immer wieder auch nach Villach, nach Dresden und andere Standorte abgeordnet, um dort bei der Problemlösung zu helfen. Offenbar hatte ich da ein ganz gutes Händchen. Und früher oder später, mehr oder weniger von selber, bin ich dann auch in eine Rubrik oder in eine Tätigkeit reingerutscht, die man mit Qualitätsmanagement bezeichnen würde. Also wie organisiere ich mich planvoll, dass ich das, was ich mache, auch sehr systematisch aufbaue und dass ich Qualität produziere.
War das Ihre Tätigkeit bei Infineon hier in der Nähe von München?
Ja, das war also die letzten 4 Jahre. War bei dann aus Siemens Halbleiter wurde ja dann 1999 Infineon Technologies. In dieser Zeit war ich dann in der damaligen dortigen Chipfabrik, die zeitweise 1 Milliarde Umsatz hatte und so ein Drittel des Weltmarktes unter anderem für Handychips produziert hat, war ich der Qualitätsmanager. Eine Tätigkeit, die ich eigentlich erstmal gar nicht, ich war nicht begeistert, als man mir das angeboten hat. Aber im Nachhinein muss ich sagen, es war das Beste, was mir passieren konnte, weil dort hat man mit allen technischen Fragen, allen Aspekten einer Produktion und Organisation bis hin, wie gehe ich mit Menschen um, wie kommuniziere ich zu tun. Mhm. So, und danach ging es dann wieder zurück an die Universität, obwohl ich mir geschworen hatte, nie wieder Universität. Und war dann Professor für Elektrotechnik an der privaten Jacobs University hier in Bremen, die damals noch die International University Bremen hieß. Was mich daran gereizt hatte, war, dass es nach dem angelsächsischen Prinzip organisiert war und der Unterricht in englischsprachig war, auch im sogenannten Undergraduate-Bereich. Also wir hatten sehr viele Anfänger oder hauptsächlich auch Anfänger, waren natürlich dann auch Master und Studenten und Doktoranden, aber die Anfänger war der Schwerpunkt, also die Bachelorstudenten.
Ja, heute sind Sie aus dem Berufsleben aber schon ausgeschieden.
Nein. Also ich bin ja im Lebensalter von 70 schon 5 Jahre im Ruhestand, aber hat zwischenzeitlich mit 2 Kollegen, aber die nichts mit der Uni zu tun hatten, die auch aus der Industrie kommen, eine Beratungsfirma für Normung, Standardisierung und Qualitätsmanagement gegründet, und ein bisschen Geld bringt es auch, was ja auch nicht verkehrt ist.
Sie haben es vorhin gesagt, Sie sind von Haus aus Professor für Electrical Engineering, also für Elektrotechnik gewesen. Sie sind 2-mal vor den Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestages geladen worden. Das ist ja nicht Ihr natürliches Habitat. Wie konnte das passieren?
Ja, hat mich auch erstmal gewundert, warum man mich anspricht. Kam aber daher, ich habe seit dem März 2020 mir aktiv die Zahlen angeschaut, weil das war ja eine ähnliche Situation, wie ich sie in meinem Berufsleben schon sehr oft hatte, auch dann später an der Universität, weil ich dann im Rahmen von Photovoltaik mich auch mit großen Datenmengen beschäftigt habe, um Probleme zu lösen. Und habe nach ungefähr 2 Wochen gemerkt, also hier ist, ich verstehe oder die Zahlen reden zu mir und die sagen mir ganz was anderes, als was unsere Regierung uns dazu sagt. Und dann habe ich angefangen, erstmal so für einen Bekanntenkreis so kleine Dokumente zu schreiben und zu verteilen. Und so muss man wohl auf mich gekommen sein, weil man gemerkt hat, Mensch, der analysiert die Corona-Daten und das ganze Geschehen aus einer Perspektive, die offenbar gar nicht so dumm ist. Und den wollen wir dazu mal hören.
Nun sind Sie ganz elegant darum geschifft, dass Sie die AfD angesprochen hat, gell?
Ja, das. Ich muss sagen, ich war ja auch erst mal ein bisschen, soll ich wirklich oder nicht? Aber dann habe ich mir gesagt, das ist A, eine demokratisch gewählte Partei. Und ich habe den, den ich eingeladen habe, auch gesagt, naja, also ich werde ja jetzt von euch zwar genannt, aber eingeladen werde ich ja schließlich vom Gesundheitsausschuss. Ich finde einige der Sachen gut, aber andere Sachen wiederum nicht. Also ich muss euch leider sagen, wählen werde ich euch deswegen trotzdem nicht. Aber ich bin recht dankbar, dass ich die Gelegenheit habe, dem Gesundheitsausschuss meine Sicht und Darstellung der Dinge darzulegen. Und das sozusagen, das war auch, denke ich, rundherum so, wie die Leute das gesehen haben, sowohl der wissenschaftliche Mitarbeiter als auch der gesundheitspolitische Sprecher von der AfD.
Professor Bergholz, wie läuft so eine Vorladung ab? Also wie muss man sich das rein technisch vorstellen?
Also normalerweise geht das so, da ruft einen jemand an so auch und sagt, hätten Sie überhaupt, wären Sie bereit dazu? Und als ich dann Ja gesagt hatte, dann kam vom Erwin Rüddel, das ist der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Bundestages, ein offizielle Einladung, wäre ich bereit und auch mit den Informationen und dass man dann so und so viel Zeit ungefähr hätte und dass man aber auch eine schriftliche Stellungnahme abgeben kann und am liebsten die vorher, dass sich die Ausschussmitglieder das schon mal anschauen können.
Darf ich kurz unterbrechen? Erwin Rüddel ist nur zur Vervollständigung CDU, Abgeordneter seit vielen Jahren schon und selbst in der CDU, glaube ich, seit 1970, da ist er mit der Jungen Union eingetreten. Und das ist der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses.
Gut, da wissen Sie mehr als ich. Ja, also wie gesagt, und der Herr Rüddel ist, das macht das auch sehr fair und das geht dann halt so. Im Prinzip kann, dann sollte ich mal schildern, wie es jetzt in dieser Ausnahmesituation war. Normalerweise wäre es so, man fährt nach Berlin und ist man dann mit dem Ausschuss in einem Raum und wird sozusagen Auge zu Auge interviewt. Jetzt war es aber wegen Corona so, dass man entweder über die Software WebEx dann von zu Hause aus interviewt würde, nachdem ich aber erlebt habe, wie oft das schief geht, ne, wenn man keine so stabile Internetverbindung hat, habe ich gesagt, okay, ich fahre trotzdem hin und dann wurde mir ein kleines Büro zur Verfügung gestellt mit im Intranet dann einer dieser Verbindung zu dem Ausschuss. Und dann wurden halt Fragen gestellt. Leider muss ich sagen, nur von der AfD-Fraktion.
Darf ich Sie auch hier nochmal kurz unterbrechen? Was war denn Ihre Aufgabenstellung?
Die Aufgabenstellung war einfach zu der Frage damals im Oktober, ist so ein Lockdown sinnvoll und wie ist überhaupt die PCR-Messung oder diese die Messung der Fälle der positiven Tests, wie ist das alles zu bewerten? Und die engere Aufgabenstellung in dem Sinne war, ich hatte dann natürlich auch ein Vorgespräch gehabt, ging ja aus den Veröffentlichungen, die ich so gestreut hatte, hervor, dass ich aus Qualitätsmanagementgründen ein ziemlich blankes Entsetzen hatte, alles was rundrum um diesen PCR-Test passiert ist und wie das Ganze gehandhabt wurde. Also wenn man im Qualitätsmanagement ist ja eine wichtige Unterwissenschaft, wie messe ich, was muss ich da alles beachten und wie verarbeite ich die Daten und was mache ich dann daraus? Und da muss ich sagen, was immer ich dort angeschaut habe, es war alles unterirdisch zu schlecht oder wie immer oder nicht fach- und sachgerecht.
Lassen Sie uns auch da gleich weiter noch einsteigen. Nur um Sie persönlich und Ihre Expertise und Ihren Angang an das Thema auch unseren Hörerinnen und Hörern verständlich zu machen. Können Sie denn für sich persönlich ausschließen, dass Ihre politische Heimat, welche auch immer das sein mag, vielleicht mögen Sie zwei Sätze dazu sagen, dass Sie völlig frei von Ihrer eigenen politischen Überzeugung hier wissenschaftlich vorgehen können? Weil wir wissen ja, wenn wir über Statistiken sprechen, dann kann man Statistiken immer so drehen, dass exakt das Ergebnis herauskommt, was man sich vorher vielleicht wünscht. Wie sind Sie daran gegangen? Also vielleicht erstmal die erste Frage, wollen Sie was zur politischen Heimat sagen?
Kann ich sagen, ja. Ich habe wahrscheinlich in meinem Leben am meisten die Grünen gewählt. Ich habe damals Willy Brandt mitgewählt und sicher auch den Helmut Schmidt, als er sich dann zur Wahl gestellt hat. Ich habe aber auch alle Parteien gewählt, bisher außer der Linken und der AfD. Ich bin also so der leidenschaftliche Wechselwähler. Mhm. Und jetzt ist für mich keine der im Bundestag vertretenen Parteien im Moment wählbar, inklusive der AfD. Und meine neue politische Heimat ist die Basis, wo ich entgegen aller Absichten, nie in eine Partei einzutreten, jetzt doch eingetreten bin, die halt, sagen wir mal, in sich zum Ziel gesetzt hat, unser politisches System in eine Richtung umzuentwickeln, dass es wieder richtig demokratisch wird. Also ich würde sagen, meine politische Heimat ist Demokratie.
Wenn jemand mit Ihrer beruflichen Expertise und der Aufgabenstellung unter der Sicht des Qualitätsmanagements an Daten, Zahlen und Fakten herangeht, können Sie Hand aufs Herz von sich aus behaupten, dass Sie das frei von Ihrer eigenen politischen Überzeugung getan haben?
Ich bin mir darüber im Klaren, dass man natürlich nie 100% frei sein kann. Aber auch wenn ich zum Beispiel von der Tagesschau nicht viel halte mehr, früher schon, schaue ich mir fast jeden Tag im Internet so mindestens die Überschriften an und wenn es sich lohnt, auch mal ein bisschen Text dazu.
Von der Tagesschau?
Von der Tagesschau. Ich muss ja wissen, wie sozusagen die Mainstream-Medien das Ganze berichten und bewerten. Und wenn ich Daten erhebe, also ich konzentriere mich überwiegend, aber nicht ausschließlich natürlich, auf die Original-Robert-Koch-Institut-Daten und Original-Paul-Ehrlich-Institut-Daten, wenn es um die Impfung geht, dann aber auch natürlich bei der Impfung um die Daten aus Norwegen, die ich für die ehrlichsten Daten halte, kann ich vielleicht später noch was zu sagen, für das, was im Vereinigten Königreich, also Großbritannien passiert, was in gewisser Weise auch eine Vorbildfunktion hat. Ich habe mir auch die EMA-Datenbank mal angeschaut. Und ja, ich frage mich eigentlich immer, Mensch, hast du jetzt sozusagen das relativ neutral, so neutral, wie es irgendwie geht, ausgewertet? Ja, als Wissenschaftler hat man da Training, aber ich bin sicher, 100% neutral schafft das keiner. Aber ich versuche mich halt immer wieder selber zur Ordnung zu rufen.
Kommen wir zurück zu den Erläuterungen, die Sie vorhin schon begannen und wo ich Sie unterbrach. Wie läuft so eine Vorladung ab? Wer darf Ihnen dann Fragen stellen? Und vor allen Dingen, wer ist anwesend?
Es sind die Mitglieder des Gesundheitsausschusses anwesend, also von jeder der Parteien, die im Bundestag vertreten sind. In diesem Fall war es so, es gibt eine Stunde insgesamt Befragungszeit. Jede Partei hat ein gewisses Kontingent, das sich nach der Größe der Fraktion richtet. Also die CDU, CSU hat am meisten und die kleinste Partei, wahrscheinlich die FDP oder die Linke, weiß ich jetzt nicht auswendig, eben das wenigste und die AfD mit der, die ja die größte Oppositionspartei ist, hat dann von den Oppositionsparteien so typischerweise 7-8 Minuten. So, die nutzen sie natürlich aus und jede der anderen Parteien kann jeden der benannten Experten befragen. Aber leider hat mich immer nur jemand von der AfD befragt. Ich hätte mir gewünscht, dass zum Beispiel die FDP mich gefragt hätte oder gerne auch die CDU, gerne auch die Linke, hätte ich natürlich gerne darauf geantwortet. Ist aber leider nicht passiert. Darauf hat man als der geladene Experte natürlich keinen Einfluss. Und in dieser Befragung hatten also alle ein oder zwei Tage vorher meine 12 oder 14 Seiten schriftliche Erklärung geliehen und hätte mich ja gefreut, wenn einer eine kritische Frage gestellt hätte. Ist aber leider nicht passiert.
Können Sie die Ergebnisse Ihres Berichtes bitte einmal zusammenfassen? Ist das möglich? Sie sprachen eben von 12 Seiten. Ist das überhaupt möglich, jetzt mal innerhalb von ein, zwei Minuten es auf den Punkt zu bringen?
Ich versuche es. Diese PCR-Messung ist ja der Dreh- und Angelpunkt aller Maßnahmen. Die PCR-Messung geht praktisch so, wir haben 300 Laboratorien, die an diesem Test beteiligt sind. Man würde normalerweise dafür sorgen, dass die alle vergleichbare Messungen machen. Also man würde den Test standardisieren und man würde regelmäßig Kontrollproben an alle schicken, damit man weiß, die messen auch gleichmäßig, insbesondere wie ist die Falsch-Positiv-Rate. Nichts davon ist bis heute passiert. Ich habe gestern oder vorgestern, am 21. war das in der Bundespressekonferenz, hat der Sprecher vom Gesundheitsministerium tatsächlich gesagt, ja, wir müssen jetzt mal dafür sorgen, dass die Labore doch solche Qualitätsmaßnahmen einführen. Also bisher offensichtlich nicht. Es gab auch mal eine Anfrage an das Robert-Koch-Institut, was die proaktiv machen. Wir machen nichts. Die einzige Antwort war, ja, dafür sind die Länder zuständig. So, also, dann habe ich ausgeführt, dass wir eine relativ hohe Zahl von Falsch-Positiven haben. Dann habe ich weiter ausgeführt, dass die Datenauswertung defizitär ist und dass damit natürlich auch die Schlüsse, die daraus gezogen werden, falsch sind. Und das schlimmste Vergehen, sage ich mal, gegen Prinzipien der Messtechnik, es wird immer diese Inzidenzzahl ermittelt. Die Inzidenzzahl, das habe ich wörtlich dort gesagt, ist nicht viel besser als eine Hausnummer, die gewürfelt wurde. Warum? Wenn ich 100.000 Leute teste, dann finde ich bei einer gewissen Inzidenz, also wirklich wie viele Infektionen oder positiv zu testen sind wirklich da, finde ich, sagen wir mal, 100, dann habe ich 10%. Wenn ich 2.000 teste, dann habe ich ungefähr 200 und so weiter. Und wenn ich jetzt aber nicht berücksichtige, wie viel ich in einem Land oder Stadtkreis getestet habe, dann ist das ja völlig willkürlich, wie viel ich getestet habe. Konkretes Beispiel, Bayern testet doppelt so viel typischerweise wie der Bundesdurchschnitt. Das ist mit ein Grund, dass die Inzidenzen in Bayern natürlich höher sind. Und also es ist eine Zahl, die wenig bis fast nicht aussagekräftig ist. Und darauf bauen wir jetzt unsere ganzen Maßnahmen. Und dann habe ich noch ungefähr 5, 6 andere Fehlerquellen benannt, aber die das brauchen wir ja jetzt nicht zu nennen. Und habe dann auch darauf hingewiesen, dass es Zeiten gab, also das war jetzt der Herbst, da hatten wir eine sehr hohe Inzidenz, aber praktisch keine Verstorbenen und oder sehr wenig hospitalisiert und habe gesagt, Leute, hier ist was anderes los und diese Inzidenz, die gibt offenbar überhaupt nicht das wirkliche Krankheitsgeschehen wieder. Ihr müsst was anderes machen und ihr müsst die Inzidenzzahl abschaffen, ihr müsst eine vernünftigere Zahl und auch, ich glaube, das habe ich Ihnen auch dann erzählt, und wie der R-Wert ermittelt, ist eigentlich auch falsch. So macht man das nicht. Und der R-Wert in dieser zweiten, ich war ja zum zweiten Mal eingeladen im Mai, und dort war ja auch das Thema in dem Vorspann des Gesetzesentwurfs wieder zum Infektionsschutzgesetz, dass man dauerhaft einen R-Wert oder zuverlässig einen R-Wert kleiner als 1 anstreben muss. Ich habe Ihnen kurz dargelegt, das geht mathematisch überhaupt nicht. Ich war also wirklich geplättet, wie man ein mathematisch so unsinniges Statement da hineinschreiben konnte. Aber ich fürchte, das ist auch nicht wirklich angekommen.
Sie haben das gerade im Nebensatz erwähnt, Sie sind zum zweiten Mal dort auch eingeladen worden. Ist das nicht verwunderlich, zumal Sie ja bei Ihrem ersten Vortrag A, offensichtlich nur von einer Partei die Fragen bekommen haben und B, ja durchaus auch anhand des Berichtes eine kritische Beleuchtung der Gesamtsituation stattfand. Wie kam es dazu, dass Sie zum zweiten Mal eingeladen wurden? Also man hätte ja auch durchaus sagen können, naja, den Mann laden wir nicht nochmal ein, der ist uns zu kritisch.
Wobei, das liegt sicher daran, dass die Regeln offenbar so sind, die Parteien schlagen jemanden vor und der darf nicht abgelehnt werden. Ja, und dann musste Erwin Rüttel halt das machen. Die zweite Einladung, die war ja auch von der AfD-Fraktion. Ich hätte mir wirklich gewünscht, die FDP hätte mich eingeladen. Ich bin ja auch hin und wieder mit dem Herrn Kubicki in lockerem Kontakt gewesen. Der kannte mich ja und der weiß bestimmt, dass ich da eine kritische Einstellung habe. Dem habe ich das auch mal erläutert, warum der R-Wirt, wie er vom RKI ermittelt wird, ja, sagen wir mal, nicht sehr professionell ist. Nennen wir es mal freundlich.
Sie haben sich beruflich mit Qualität und Problemlösungen beschäftigt.
Richtig.
Wie hätte man das Problem, vor dem die Bundesregierung oder Teile der Bundesregierung zum damaligen Zeitpunkt standen, wie hätte man das professionell aus Ihrer Sicht angehen müssen?
Als erstes hätte man ein Gremium, ja, nennen das mal Taskforce oder ja, wie immer, ich nenne es jetzt Taskforce, zusammenstellen müssen aus Wissenschaftlern und Praktikern von allen für diese sogenannte Pandemie relevanten Bereichen. Also nicht nur Virologen, nicht nur Epidemiologen, nicht nur Mediziner, sondern Statistiker, Mathematiker, Physiker, da die Frau Priesmann ist ja sogar Physikerin, die zum Beraterstab gehört, aber auch, ich denke mal, so Leute wie mich. Und dann hätte man, wie man üblicherweise solche komplexen Probleme angeht, hätte ich jetzt, wenn ich das sagen gehabt hätte, eine Methode angewandt, die nennt sich 8D-Methode für die Lösung komplexer Probleme.
8D wie 8 und Dora.
Ja, genau. Ja. 8 Disciplines oder 8 Disziplinen nennt sich das. Und da ist also eine der für mich wichtigste Disziplin Nummer 2 ist die Problembeschreibung, in der man aus allen Aspekten und aus allen Blickwinkeln das Problem beschreibt. Also wann ist es aufgetreten, unter welchen Bedingungen, wo ist es überall gleichmäßig, ist es irgendwann wo fokussiert. Und aber wenn man das alleine da hätte man sagen müssen, und wir müssen dafür sorgen, wenn wir die geografische Vergleichbarkeit müssen wir herstellen und wir müssen auch die zeitliche Vergleichbarkeit herstellen. Also man hätte den PCR-Test ganz am Anfang, und das ist kein großer Aufwand, standardisieren müssen und auch regelmäßige Kontrollproben mitmessen müssen, dass man ganz sicher ist, dass das Labor 117 und das in Bayern und das Labor 27 in Schleswig-Holstein immer dasselbe messen. Man hätte auch immer erfassen müssen, wie viel der Tests sind pro Landkreis gemacht worden und man hätte natürlich auch darauf achten müssen, dass man die Methodik, wie suche ich die zu Testenden aus, vergleichbar ist. Das ist alles ganz wichtig, um wirklich zuverlässige, belastbare Zahlen zu bekommen. So, und da hätte man unter diesen allen Aspekten untersuchen müssen, unter welchen Umständen, wo, wann, wie ist das Problem da und genauso wichtig, wo ist es nicht, obwohl es da sein könnte. Ich nenne da nur mal eine Sache, was ich mal bei meinen privaten Recherchen gefunden habe. Es ist ja schon auffällig gewesen am Anfang, dass die Nordbundesländer Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und teilweise auch Niedersachsen und immer ein bisschen besser oder deutlich besser dagestanden sind als so Sachsen und Bayern und Baden-Württemberg. Und habe dann versuchsweise mal gesagt, okay, vielleicht hat das was mit geografischer Höhe zu tun gehabt. Hab das mal rausgesucht, hab die Inzidenzen im späten November mir angeschaut. Da kam tatsächlich eine sehr ordentliche Korrelation raus. Und bin dann aber drauf gekommen, gut, geografische Höhe kann es nicht sein. Aber was sehr gut miteinander korreliert, ist die absolute Luftfeuchte in den Monaten November, Dezember, Januar und die Inzidenz, in dem Fall im November. Ich habe das nicht weiter verfolgt. Das korreliert, wenn, also sagen wir mal, 80% oder 70% der Streuung in diesen Daten sind damit erklärbar. Also da muss was dran sein. Und ähnliche Untersuchungen hätte man dann alle systematisch machen können, auch was ja tatsächlich geschieht, welche Altersgruppen sind betroffen und welche Maßnahmen wirken. Und das ist jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt, welche Maßnahmen wirken und welche Maßnahmen wirken nicht. Also waren die Masken erfolgreich, wirkt ein Lockdown und also alle meine Untersuchungen, da bin ich nicht alleine, die zeigen, Masken zeigen keinen erkennbaren Effekt. Da gibt es ja eine ganz aktuelle Studie. Und Lockdown gibt es auch keinen, wenn man das Ganze an Zahlen, Daten, Fakten orientiert, auch keinen erkennbaren Effekt, dass der irgendwas nützt. Also mein klassisches, schönstes Beispiel ist Nord- und Süd-Dakota. Das habe ich im Mai auch erwähnt. Ich komme dann auch gleich dazu, was die eigentliche Fragestellung war. Nord- und Süd-Dakota sind in jeder Beziehung gleichwertig, auch geografisch, von der Bevölkerungsstruktur, von der Bevölkerungsmenge und so weiter. Nord-Dakota hat wahrscheinlich strengere Maßnahmen als Deutschland, Süd-Dakota so gut wie nichts. Und wenn Sie jetzt die Zahl der positiv Getesteten über die Wochen anschauen oder die Tage und die Zahl der mit oder an Covid Verstorbenen, wenn Sie die Diagramme nebeneinander legen, Sie könnten nicht sagen, welcher Staat ist welcher. Und sowas darf man doch nicht ignorieren. Und es gab schon im April oder Mai von der ETH Zürich, das ist ja auch nicht die schlechteste Adresse, eine, finde ich, sehr gut gemachte Untersuchung, die festgestellt haben, bis auf das Verbot so von sportlichen Großveranstaltungen war kein positiver Effekt erkennbar von den Lockdowns. Und wenn man jetzt mal sich anschaut, wann wurde der Lockdown in Deutschland im Frühjahr verhängt und wann gingen die Fälle schon zurück oder der R-Wert, auch wenn man ihn so wie die TU Ilmenau das macht, richtig professionell ermittelt, der ging schon 2 Wochen, bevor der Lockdown überhaupt wirksam wurde oder anfing und wirksam werden konnte, ja erst 10 Tage später, gingen die Infektionen zurück. Da war also, es ist nicht erkennbar, dass der irgendwas damit zu tun hatte. Ich habe einen guten Bekannten mittlerweile, der macht sehr gute Auswertungen mit einer analytischen Funktion für den Verlauf der positiv Getesteten. Das Ding heißt Gompertz-Funktion. Und der hat das dann auch auf meine Bitte hin mal simuliert, ob, wenn jetzt der Lockdown 10% Effekt gehabt hätte, 20, 30, 40, er stellt fest, maximal 10%, aber das ist nur sozusagen die Nachweisgrenze. Es kann auch noch weniger sein. Also der Lockdown hat nachweislich nichts gebracht. Und das war ja auch eine der Botschaften, die ich angebracht habe. So, und jetzt hatte ich noch versprochen, dass ich die Befragung, was war eigentlich im Mai das? Die Frage, sind die Schnelltests an Schulen sinnvoll oder sind sie nicht sinnvoll? Ich habe mit Daten vom Robert-Koch-Institut, denke ich, überzeugend gezeigt, die Schüler sind nicht nennenswert von betroffen von Covid-19. Also es ist praktisch, wir reden vom Faktor 100 oder 1000 von der Betroffenheit. Es sind an oder mit in der ganzen Zeit 19 unter 19-Jährige gestorben. Und es sind nach anderen Analysen sogar nur 4 mit Covid-19 verstorben und die 80.000 an oder mit in den älteren Semestern. Und eine sehr gut gemachte Untersuchung des Statistischen Instituts der LMU in München hat gezeigt, auch für mich sehr überzeugend, in 3 oder 4 Untersuchungen immer wieder, Schulkinder spielen überhaupt keine Rolle im Infektionsgeschehen. Und irgendjemand schlauer, da habe ich vergessen, wer das war, hat vor ein paar Tagen gesagt, nach seiner Analyse ist für Lehrer die Schule der sicherste Bereich überhaupt, in dem sie sich befinden, weil da werden am wenigsten Krankheiten übertragen. Sieht man übrigens auch an Robert-Koch-Institut-Daten aus Ende Oktober. Die machen ja immer so ein schönes Diagramm. Wo sind welche Infektionen, die man systematisch untersucht hat, passiert? Ausbildungsstätten, also inklusive Berufsschulen, hatten, glaube ich, 2% aller Infektionen verursacht, also nichts im Vergleich zum Rest. Also es ist, jetzt habe ich mich doch so ein bisschen mehr emotional geäußert, als ich es eigentlich wollte, aber irgendwann regt es einen doch auf, ne, dass man solche ganz klaren empirischen Befunde einfach offensichtlich ignoriert.
Na, vor allen Dingen habe ich insofern Verständnis dafür, als jemand, der sein gesamtes Berufsleben mit Qualität, Qualitätsmanagement, Fragen als Physiker verbracht hat und darüber hinaus Messmethoden in seiner DNA mitschwingen, kann ich mir sehr gut.
Ja, und zwar, ich bin ja seit 20 Jahren auch aktiv in der Normung und Standardisierung und habe sowohl bei einem Konsortium, das nennt sich SEMI, die internationale Norm für die Mikroelektronik, ein Konsortium von Mikroelektronikfirmen, Zulieferer und Produzenten, sind 3000 Firmen drin. Da bin ich der Co-Chairman von der europäischen Sektion, die solche Standards machen. Und seit 10 Jahren bin ich ja in der IEC, das ist International Electrotechnical Commission. Das ist sozusagen die UNO für die Erstellung aller elektrotechnischen Normen. Auch da mittlerweile in einer Führungsposition für das Thema Nanoelectronics.
Sind das jene Normen, die wir landläufig als ISO-Normen kennen?
Ja, die ISO ist die Organisation, die fast alle anderen Gebiete abdeckt, außer Elektrotechnik und außer Telekommunikation. Es gibt also 3 internationale Normungsorganisationen, ITU, IEC und ISO. Und ISO ist die größte. Und da kommt auch die Norm für Qualitätsmanagement her, nämlich ISO 9001, und die Norm für Risikomanagement, ISO 31000, die ich auch ja seit vielen Jahren unterrichte und immer noch unterrichte, also obwohl ich jetzt im Ruhestand bin. Gestern oder vorgestern habe ich, glaube ich, gerade wieder mündliche Prüfungen gemacht, in dem Fall leider über Zoom, weil wir wollten den Studenten keine Prüfung unter Masken zumuten, weil nachgewiesenermaßen das die Gehirntätigkeit reduziert. Und das ist ja wohl nicht fair, wenn man da ein paar Stunden mit Masken sitzen muss und dann das Gehirn nur im Notfallmodus arbeiten kann.
Sie haben eingangs zu meiner letzten Frage zunächst erstmal darauf geantwortet, was man hätte tun können, hätte tun sollen, wenn man vor so einem großen Problem steht. Und dann sind Sie schon sehr tief in die Ergebnisse eingestiegen, worum ich Sie auch gebeten hatte, das mal zusammenzufassen. Ich möchte aber jetzt noch einmal zum Eingang zurückgehen. Sie haben sinngemäß gesagt, man hätte aus den unterschiedlichsten Disziplinen, gesellschaftlichen, wissenschaftlichen Disziplinen ein Board zusammenstellen sollen, zusammenstellen müssen, wenn ich Sie da richtig verstanden habe.
Genau.
Nun handelt es sich ja dabei um Politiker und man hat hier eine Situation vor 1,5 Jahren etwa vorgefunden, die es so in der Welt noch nicht gab. Und jetzt kann man ja sozusagen den Politikern auch ein bisschen Verständnis entgegenbringen und kann sagen, naja, sie sind von dieser Situation überfordert gewesen und sie sind eben keine Qualitätsmanager. Aber wenn man im Berufsleben steht, egal in welchem Beruf, als Architekt, als Fahrzeugingenieur, als Forstwirt, als Maschinenbauer, irgendwann kommt man, wenn man in einer verantwortlichen Position ist, sicher auch mal an den Punkt, wo man komplexe Probleme lösen muss. Und ob man jetzt nun in dem Fall Qualitätsmanagement-Erfahrung hat oder nicht, man muss ein breites Wissen an Bord holen, um ein Problem von allen Seiten zu betrachten und idealerweise auch zu einer Lösung zu kommen. Wie können Sie sich erklären, dass dies auf der politischen Ebene nicht gemacht wurde?
Das ist jetzt fast eine Frage an einen Politikwissenschaftler. Und na, ich kann die Politik oder konnte die Politiker verstehen, die, sagen wir mal, einen Monat seitdem es hier richtig losging, dann doch in Panik verfallen sind und erstmal Sachen gemacht haben, wo sie nach der Devise lieber erstmal alles dicht machen, sozusagen, und erstmal Vorsicht und dann schauen, wenn wir ein bisschen mehr wissen, dann unsere Maßnahmen adaptieren. Da habe ich völliges Verständnis. Aber spätestens seit April, Mai letzten Jahres fehlt mir jedes Verständnis. So, und genau da sind wir auch an der Frage, die wir sind, wieso werden dann von vornherein A, kompetente Wissenschaftler, und der Herr Wodak ist ja nun wirklich ein erfahrener Mann aus dem Jahr 2010 bei dieser Schweinegrippe und auch vorher schon, und er war ja auch politisch erfahren, er war ja Bundestagsabgeordneter, hat dann auch für einen Untersuchungsausschuss, glaube ich, im Europaparlament gesorgt. Den hätte man natürlich auf jeden Fall mitnehmen müssen. Aber dann natürlich auch alle möglichen anderen Leute, die zu diesem Problem eine Kompetenz hatten. Und das ist im Übrigen eine beinharte Anforderung in dieser 8D-Methode. Es müssen alle relevanten Kompetenzen an Bord geholt werden, sonst macht man von Anfang an etwas falsch. So, und warum die Politiker das nicht machen? Vielleicht ging das ja, wenn man jetzt wohlwollend ist, nach der Devise, das Problem ist schon kompliziert genug, bitte nicht helfen. Sowas ist ja nur menschlich. Das macht es dann ja nicht einfacher, zunächst mal mit der komplexen Situation umzugehen. Aber es wäre die Verantwortung gewesen und man hätte sich dann halt auch kontroverse Meinungen anhören müssen, aber wäre mit hundertprozentiger Sicherheit zu vernünftigeren Analysen und vernünftigeren Vorschlägen, was die Politiker dann tun müssen, gekommen. Und warum sie a nicht so ein Gremium, wo wirklich auch mit Absicht kontrovers denkende Menschen eingeladen worden wären, gegründet haben, ja mal, diese Antwort möchte ich lieber den Politik und anderen und Psychologen überlassen. Die Gelegenheit möchte ich aber nutzen, eine Anekdote über Alfred Sloan, dem Gründer von General Motors, der ja sehr erfolgreich war, wiederzugeben. Der hatte irgendwann mal einen Plan, den er sich wohl mehr oder weniger selber ausgedacht hatte, in seinem Leitungsgremium vorgestellt und hat dann gesagt, so, und jetzt, Leute, sagt mal, was haltet ihr davon? Und da war auf allen Seiten mehr oder weniger wohlwollendes Nicken. Da hat er gesagt, nee, das kann doch nicht wahr sein. Es muss doch Schwachpunkte in meiner Argumentation geben. Ich will Widerspruch haben, aber wir haben offensichtlich nicht genügend drüber nachgedacht. Das Thema wird jetzt vertagt. In einer Woche reden wir wieder drüber und dann will ich mal vernünftige Analysen ihrerseits haben, weil es kann nicht sein, dass das, was ich mir jetzt ausgedacht hatte, alles so richtig ist. Da müssen Schwachpunkte sein und die wollen wir gemeinsam finden. Und genau das vermisse ich, was unsere Politiker machen. Also es ist ein gravierendes Defizit. Ne? Und es gibt ja auch aus dem Qualitätsmanagement die schöne Sache, dass man immer fragt, warum ist das so? Ne? Warum handeln die Politiker so? Dann könnte man sagen, naja, sie sind vielleicht nicht in der Lage zu überlegen, aber sie haben ja genug Zeit. Warum haben sie trotzdem, dass sie vielleicht Zeit gehabt haben und sich das selber fragen hätten können? Also ich, wie gesagt, ich möchte da nicht in Spekulationen einsteigen. Ich habe natürlich meine Meinung, die ist nicht fundiert und deswegen sage ich da jetzt auch nichts zu, weil das, wie gesagt, da würde ich gerne, dass wir jetzt in unseren Gesprächen Politikwissenschaftler und Historiker dabei hätten, die dann sozusagen ihre Deutung der Sache geben würden oder einen Psychologen.
Herr Bergholz, dann lassen Sie uns doch bitte noch einmal zurückgehen zu den Fakten. Was sind Ihre Erkenntnisse aus dem Bereich des Qualitätsmanagements in der Frage der Beurteilung der Qualität der aktuellen Impfstoffe, die auf dem Markt sind oder die, die verimpft werden? Haben Sie dazu Erkenntnisse?
Ich habe dazu viele Erkenntnisse und ich habe ein Wort dazu, unterirdisch. Es hat vor 2-3 Tagen oder der Woche von einer Reihe namhafter britischer Ärzte einen Brandbrief an das MHRA, heißt das, glaube ich, das ist so wie das Paul-Ehrlich-Institut in England, nennt das Ding sich so. Die haben einen sehr, finde ich, sehr gut geschriebenen Brief geschrieben, in dem sie die ganzen Probleme bei der Impfung, die aufgrund der Adverse Reactions, also der gravierenden Nebenwirkungen inklusive der Zahl der Verstorbenen, aufgetreten sind. Und ihre Schlussfolgerung, Forderung ist, diese Impfungen müssen sofort gestoppt werden. Und das muss untersucht werden. Und ich habe von Anfang an, man hatte ja gehört, dass da so gehäuft, insbesondere Altersheimen, ja Leute verstorben sind. Ich habe von Anfang an gesagt, oder auch befragt, in dem Sinne von ist nicht. Ich habe meine Bekannten befragt und Verwandten, einige arbeiten in Altersheimen. Wie war denn das bei euch oder in Behinderteninstitutionen? Alles glatt gegangen. Da habe ich für mich geschlossen, der Prozess, der Herstellungsprozess ist nicht in Ordnung. Der produziert eine gewisse Anzahl von Chargen, die man nicht verimpfen dürfte, abgesehen jetzt von der prinzipiellen Frage. So, und genau das hat sich jetzt mittlerweile herausgestellt. Zwei Fakten. Ich habe mir auf der Webseite der EMA, also dieser Europäischen Freigabebehörde, das Originaldokument zur BioNTech-Pfizer-Impfung angesehen. Wenn ich so ein Dokument als Qualitätsmanager vorgelegt bekommen hätte, für jetzt nicht einen neuen Produktionsprozess freizugeben, hätte ich die lieben Kollegen von der Entwicklung gesagt, nee, also Leute, ihr glaubt doch nicht wirklich dran, dass ich das unterschreibe. Geht nach Hause, macht eure Hausaufgaben. Und wenn das dann verantwortbar ist, dann unterschreibe ich es, aber vorher nicht. Ich bin der Meinung, das ist Verantwortungslosigkeit in höchstem Maße, ein solches Dokument unterschrieben zu haben. Da sind solche gravierenden Mängel noch. Und es gibt mittlerweile eine Untersuchung, die ich noch nicht selber nachvollzogen habe, auf der Basis der amerikanischen Datenbank, die die ganzen Impfnebenwirkungen erfasst. Und da hat sich herausgestellt, dass 90% aller Nebenwirkungen kommen von 3% aller Chargen. Das ist natürlich der Beweis, was ich auch vorher schon gesagt hatte. Sich impfen zu lassen, ist ein bisschen wie russisches Roulette. Ist nur mit ein paar mehr Kugeln als 6 Kugeln im Revolver. Es kann zunächst mal ganz gut gehen, aber ich kann Pech haben und dann geht es rund bis hin, dass Leute versterben. Ich meine, wir haben in Deutschland, nur um eine Zahl zu nennen, ich habe das auch mal analysiert, in der Datenbank des Paul-Ehrlich-Institutes sind ja alle 760 Millionen Impfungen verzeichnet, die bisher seit dem Jahr 2000 verimpft wurden. Das sind ja hauptsächlich Grippe und dann die ganzen Kinderkrankheiten. Dort gibt es natürlich auch Verstorbene. Seit dem Jahr 2020 waren es ungefähr um die 400. Und das Gleiche gibt es, und ich gehe mal davon aus, das Paul-Ehrlich-Institut macht das genauso wie bei den anderen Impfungen. Wir sind jetzt schon, ich habe die aktuelle Zahl nicht drauf, aber ich habe das Verhältnis drauf. Wir reden von einem Faktor 30 mehr Toten pro 100.000 Impfungen. Wobei, das sage ich jetzt aus dem Gedächtnis. Es ist also sind nicht Prozente, sondern es sind Faktoren mehr Verstorbene und auch mehr mit überhaupt Reaktionen und auch deutlich mehr mit schwerwiegenden Reaktionen. So, das sind ja also unter normalen Umständen, wenn ein Medikament eine solche schlechte, ein vorläufig zugelassenes Medikament ist, ja keine reguläre Zulassung, sondern nur eine bedingte, weil mir eine epidemische Notlage von nationalem Ausmaß haben, heißt es, glaube ich, korrekt. Nur unter diesen Umständen und weil es, ich sage angeblich, kein Medikament gibt, mit dem man einigermaßen erfolgreich einen schwer Erkrankten behandeln kann. Nur deswegen gab es ja überhaupt die Genehmigung. Und wenn ein experimentelles oder ein Medikament, was noch in der Erprobung oder in einer medizinischen Studie ist, und das ist mittlerweile nichts, die Studie wird es im Jahr 2023 abgeschlossen, wenn das so solche Resultate hätte, ich behaupte, jede andere Studie wäre abgebrochen worden. Ich verstehe nicht, warum man das jetzt nicht hier genauso macht. Zumal sich ja herausgestellt hat, und das ist auch wieder Qualitätsmanagement, steht alles in der ISO-Norm drin, ist fast wie ein Gesetz, wie organisiere ich entweder eine Kampagne, ein Projekt oder wie löse ich ein Problem oder eine Krise, dass ich gucke, wenn ich eine Maßnahme setze, also wie etwa die Impfung oder wie den Lockdown, was kommt denn dabei raus? Und wenn ich solche Ergebnisse habe und ich auch wiederum Zahlen der Bundesregierung, es erkranken ja Leute trotzdem und es erkranken auch Leute mit schwerem Verlauf und es sind, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, seit den Impfungen 600 doppelt Geimpfte verstorben. Also man kann nicht sagen, dass die Impfung 100% schützt. Also das Zeug hat gravierende Nebenwirkungen, viel mehr als jede andere Impfung. Es ist keine sterile Impfung. Also man kann trotzdem erkranken, kam ja schon aus den Tierversuchen raus. Und man kann diese Erkrankung auch weitergeben. Da frage ich mich, wieso werden die Leute überhaupt geimpft, wenn man auch schwere Verläufe haben kann und wenn Leute daran auch sterben.
Ich würde Ihnen gerne eine Frage stellen, die aber, glaube ich, an Ihrer Adresse völlig falsch gestellt ist. Nämlich, gäbe es auch Langzeitwirkungen oder gäbe es, wenn eine andere Welle an Erkrankungen käme, möglicherweise eine Grippewelle oder dergleichen, gäbe es dann Reaktionen aufgrund dieser Impfstoffe? Aber diese Frage können Sie mir nicht beantworten.
Ich kann Ihnen nur sagen, über Langzeitwirkungen weiß man realistischerweise noch gar nichts.
Auch perspektivisch nicht, von heute aus gesehen.
Ja, es gibt die Modellvorstellung, was überhaupt passiert. Man kann ja zwei Sachen sagen. Ja gut, die Zeit ist noch nicht vergangen. Gut, deswegen kann man empirisch nicht sagen. Aber es gibt ja schon Erkenntnisse, was ist denn der Mechanismus, wodurch die ganzen Nebenwirkungen kommen. Ich bin ja dadurch, dass meine Frau Heilpraktikerin ist und auch früher Jahrzehnte im medizinischen Labor solche Tests oder alle möglichen Tests gemacht hat, kann ich mich ja auch beraten lassen zu medizinischen Fragen. Also es ist wohl so, dass der Dreh- und Angelpunkt ist das Spike-Protein, was durch die Impfung ja im Körper dessen Produktion angeregt wird. Und das führt nachweislich, das ist jetzt vielfach schon bewiesen, zu Thrombosen und zu einem Mangel an Blutplättchen. Das eine bedingt das andere. Und dann eventuell auch zu Blutungen, weil ja, wenn eine Zelle dieses Spike-Protein produziert, die Abwehrzellen schnell merken, oh, du produzierst was hier im Körper nicht hingehört und du, Zelle, wirst jetzt abgemurkst. Und wenn diese Zelle zur Wandung eines Blutgefäßes gehört, dann ist irgendwann ein Loch da und dann fängt das an zu bluten und dann wird natürlich ein Blutklumpen und so weiter und so fort. Und ich habe natürlich auch in Norwegen, UK und Deutschland mir die ganzen Befunde angeschaut und ich kann jedenfalls sagen, es gibt kein Organ und es gibt keine Funktionsstörung im Körper, die nicht betroffen wäre. Und es gibt ja auch eine neuere Untersuchung aus Japan und es gibt auch jetzt eine neuere Obduzierung eines Verstorbenen. Man hat das Spike-Protein im ganzen Körper gefunden. Also es ist ziemlich klar, was da passiert. Und wenn ich sage, und das ist der Mechanismus, dann ist jetzt natürlich die offene Frage, hört das irgendwann auf? Vergisst der Körper, dass er mal diese mRNA bekommen hat, die ihn dazu veranlasst, das Spike-Protein zu produzieren, wo er dann so eine Art Autoimmunität entwickelt? Oder hört das nicht auf? Wenn das nicht aufhört, ich hoffe, das ist nicht der Fall, aber wenn das nicht aufhört, dann möchte ich nicht in der Haut eines Geimpften stecken, weil dann ist vorhersehbar, sind die permanent krank oder Schlimmeres.
Jetzt haben Sie doch zu medizinischen Fragen eine Antwort gegeben. Das liegt aber an mir, weil ich Sie sozusagen auf dieses Feld gebeten habe.
Ja, wobei als Physiker und Wissenschaftler muss man einfach in der Lage sein, sich auch in andere Fachgebiete einzuarbeiten. Und das, was ich jetzt erzählt habe, das erzähle ich jetzt ohne innere Hemmungen, im Gegensatz zu dem Political Science. Davon verstehe ich gar nichts. Deswegen habe ich da die Aussage verweigert, aber hier fühle ich mich durch persönliche Kontakte, insbesondere auch, ich habe Kontakte auch zu namhaften Ärzten und sehr guten Heilpraktikern, denke ich, da weiß ich so viel, dass ich da auch ein bisschen mitreden kann.
Wie erklären Sie sich, dass Ihre Ergebnisse, Ihr Vortrag, Ihre beiden Vorträge an prominenter Stelle, an der Schnittstelle, nämlich der Gesundheitspolitik, Ihre Erkenntnisse bisher über die Mainstream-Medien nicht in die Öffentlichkeit gelangt sind, dort nicht diskutiert wurden, nicht einmal kritisch?
Würde ich mir natürlich wünschen, aber da bin ich ja in guter Gesellschaft mit vielen anderen, die auch von den Mainstream-Medien ignoriert werden, die ebenfalls sehr gute Arbeit machen. Und ich habe in den Mainstream-Medien noch nicht gesehen, dass diese namhaften englischen Ärzte, was die geschrieben haben, das wäre ja normalerweise mindestens ein Bericht wert, habe ich auch noch nirgends in den Mainstream-Medien gefunden. Oder was ich auch in den Mainstream-Medien nicht gefunden habe, dass über 30 Bundesstaaten der USA schon alle Covid-Maßnahmen eingestellt haben und die Zahlen weiterhin vergleichbar sind mit allen anderen Bundesstaaten oder sogar schneller zurückgehen. Also da muss ich sagen, ist offensichtlich ein Mechanismus am Werk, dass solche nicht zu dem, ja sagen wir mal, von der Politik und vom Gesundheitsministerium verbreiteten, ich nenne es jetzt doch mal Narrativ, gefällt, Wort gefällt mir jetzt eigentlich überhaupt nicht, aber sagen wir mal, zu diesem Lage- und Stimmungsbild, was da nicht reinpasst, das ist aus einem bestimmten Grund nicht gerne gesehen. Und ich meine, jetzt muss ich eins und eins zusammenzählen, ist es klar, dass die finanzielle Lage, sagen wir mal, von Zeitungen, die ist ganz schlecht, weil ja das Aufkommen an Abonnenten und das Werbeaufkommen deutlich zurückgegangen ist. Und es ist ja auch bekannt, dass es dort Zuwendungen sowohl von Stiftungen gibt, Bill und Melinda Gates Stiftung als eine der hauptsächlichen, aber auch Zuwendungen von der Bundesregierung. Und da kann ich diejenigen, die die finanzielle Verantwortung in diesen Institutionen haben, voll verstehen, dass sie sich nicht das Wasser abgraben wollen, wenn sie Sachen berichten, die dann vielleicht die Geldgeber dazu veranlassen zu sagen, nö, denen geben wir kein Geld.
Ich habe Ihnen eingangs schon eine ähnliche Frage gestellt, aber ich möchte sie jetzt so zum Ende hin unseres Gesprächs doch nochmal pointierter stellen. Glauben Sie, dass Sie in eine Blase, eine Selbstbestätigungsblase gerutscht sind?
Auf keinen Fall. Als erstes bin ich ja ich versuche mich natürlich auch in den Mainstream-Medien zu erkundigen. Ich bin auch zum Glück in Diskussion mit Bekannten, die allesamt und Freunden, und wir sind immer noch Freunde, und alle, von denen ich jetzt rede, sind auch, sagen wir mal, studierte Leute, teilweise ehemals wissenschaftlich tätig, teilweise auch in der Industrie. Und wir diskutieren das gerne kontrovers. Ich versuche natürlich auch, deren Argumente nachzuvollziehen und freue mich über jedes Argument. Ich kriege also von dem einen, mit dem ich da regelmäßig in Kontakt bin, immer Ausschnitte aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die ja zum Teil auch gar nicht so dumm sind, aber eben auch tendenziös sind, leider. Und ein Wissenschaftler soll ja, wenn er eine wissenschaftliche Arbeit schreibt, möglichst alles berücksichtigen. Auch das, was seiner momentanen Hypothese zuwiderläuft und das dann in dem Teil Diskussion zu diskutieren und Argumente dafür zu geben, warum diese Meinung oder dieser Befund oder diese Hypothese von oder Theorie einfach nicht zutrifft. Und zumindest bemühe ich mich unabhängig davon, dass natürlich die meisten meiner Kontaktpersonen eher ein kritisches Verhältnis zu dem C-Thema haben. Ich versuche, so gut es irgendwie geht, mir die Objektivität zu bewahren im Sinne von, wenn ich eine wissenschaftliche Arbeit schreibe, dann muss ich die Gegenmeinungen auch ernst nehmen. Ich muss sie mir überlegen und mir überlegen, entweder habe ich Gegenargumente oder, was ja auch oft der Fall ist, ich sehe, das ist ein valider Befund. Ich kann ihn jetzt auch nicht entkräften oder erklären. Und ich erwähne ihn, das ist also etwas, was noch nicht erklärbar ist. Aber also, um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, ich gebe mir alle Mühe, dass ich offen auch für Gegenargumente bin und insgesamt ein halbwegs objektives Lagebild entwerfe.
Menschen wie Sie, die eine Expertise in ihrem beruflichen Betätigungsfeld haben, bisher aber nie in der Öffentlichkeit prominent in Erscheinung getreten sind, stehen bei einem Teil der Bevölkerung ja unter dem Generalverdacht nunmehr, ob ihres Bedeutungsgewinns, ihrer Meinung, sich im Licht der Öffentlichkeit zu sonnen. Was sagen Sie diesen Menschen?
Also ich persönlich kann sagen, bin damit angefangen, dass ich im Bekanntenkreis meine schriftlichen Ausführungen gestreut habe. Aber das hat dann weitere Kreise gezogen. Ich habe natürlich gesagt, ihr könnt das gerne, also ich habe auch immer reingeschrieben, kein Copyright, wer es weitergeben will, kann es gerne weitergeben. Und so bin ich dann jetzt so ein bisschen mehr in die Medien, also auch zu Ihnen gekommen oder dazu gekommen, dass ich im Bundestag zweimal was habe erzählen können. Ich wollte nie so eine Rolle anstreben und ich wollte auch nie politisch aktiv werden, aber das muss ich vielleicht auf meine Lehrer in meinem Gymnasium zurückzugreifen, denen ich enorm dankbar bin, die uns wiederholt eingeschärft haben. Also das Wichtigste, was wir euch beibringen können, ist kritisch zu sein. Und wenn ihr merkt, dass was schief läuft, ne, das war ja, das Dritte Reich war ja erst 20 Jahre her, dann thematisiert das und engagiert euch. Und was jetzt im Rahmen der sogenannten Covid-19 oder Corona-Pandemie im Moment abläuft, das beunruhigt mich zutiefst. Und also de facto sind die meisten unserer Grundrechte im Moment abgeschafft, was ja eigentlich ein innerer Widerspruch ist, weil Grundrechte, insbesondere die ersten 20 Paragraphen, wenn ich das richtig gelernt habe, die kann man gar nicht außer Kraft setzen. Aber sei es drum, nein, ich habe die innere Pflicht oder sehe ich als meine Pflicht an. Ich habe mit Hilfe von öffentlichen Mitteln studieren dürfen, hätte ich meine Eltern mir nicht finanzieren können. Und überhaupt, ich fühle mich schon als privilegiert, dass ich halt auch überhaupt diese wunderbare Schulausbildung bekommen habe. Ich muss mich engagieren, ist meine staatsbürgerliche Pflicht, weil da läuft meiner Meinung nach einiges gravierend schief. Und ich werde mein Möglichstes tun, dass wir wieder auf eine vernünftige und demokratische Grundlage, faktenbasierte und demokratische Grundlage kommen. Und da werde ich mich jetzt auch notfalls, was ich nie sollte und auch nicht wollte, auch politisch engagieren.
Professor Dr. Bergholz, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit.
Das war mir ein Vergnügen. Und wenn jetzt unser Interview dazu hilft, dass mehr Leute, die, sagen wir mal, es sehr kritisch sehen. Ich hoffe, es gibt da noch ganz viele, die sich noch nicht entschieden haben, wem sollen sie jetzt eigentlich glauben? Und eigentlich sage ich immer, Glauben tun wir in der Kirche. Prüfe die Argumente und entscheide dich, welche Argumente, die du für vernünftiger hältst. Also ich hoffe, ich habe einige Argumente genannt, die man nachvollziehen kann oder wo man sagt, da muss ich mal drüber nachdenken. Dann bin ich schon froh. Man muss mir ja nicht zustimmen.
Danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.